ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Durchschnittlich 4,2 Millionen Menschen nutzen jeden Tag die Bahnen und Busse des Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg. Und dafür müssen die Fahrgäste in Zukunft mehr bezahlen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hebt nämlich die Fahrpreise im kommenden Jahr im Schnitt um 7,5% an. Als Grund nennt der VBB hohe Kraftstoff- und Energie- sowie gestiegene Personalkosten. Mehr von Thorsten Gabriel.
Der Einzelfahrschein Berlin AB kostet den VBB-Angaben zufolge ab dem 1. Januar 3,80 Euro statt derzeit noch 3,50 Euro. Für den Tarifbereich ABC steigt der Preis um 40 Cent auf 4,80 Euro. Der VBB verweist darauf, dass die Vier-Fahrten-Karte mit 2,90 Euro pro Fahrt weiterhin günstiger sei. Allerdings wird auch deren Preis leicht angehoben. Auch die Preise für Einzelfahrausweise in Brandenburg steigen ab Januar. So klettert der Ticketpreis für den Tarifbereich AB in Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt-Oder von 2,30 Euro auf 2,50 Euro. In Potsdam kostet der gleiche Tarifbereich künftig 2,80 Euro statt 2,60 Euro. Angehoben werden in beiden Ländern auch die Preise für Zeitkarten und Abos. Das allerdings fällt für viele Reisende nicht ins Gewicht, wenn sie denn über ein Deutschland-Ticket verfügen. Die Verkehrsminister der Länder hatten sich allerdings darauf verständigt, auch dieses Ticket im kommenden Jahr zu verteuern auf 58 Euro. Bislang firmiert dieser Fahrschein auch unter dem Namen 49-Euro-Ticket. Bereits bekannt war, dass die Länder Berlin und Brandenburg ab dem nächsten Jahr kein gesondertes Auszubildenden-Ticket mehr finanzieren. Es sei geplant, mit dem VBB ein Nachfolgeangebot auf der Grundlage des Deutschland-Tickets zu entwickeln. Der Verkehrsverbund verweist darauf, dass die Preiserhöhungen für die regionalen Tickets einem Tarifindex folgen, der vor einigen Jahren in Kraft gesetzt wurde. Dieser Index bündelt die Entwicklung der Preise für Lebenshaltung, Strom und Kraftstoffe.
Bus- und Bahnfahren in Berlin und Brandenburg wird teurer. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel war das dazu. Tagelang haben vor allem SPD und Union miteinander gerungen. Nun steht fest, die Menschen in Deutschland sollen am 23. Februar einen neuen Bundestag wählen und damit auch eine neue Bundesregierung. Offiziell muss das noch der Bundespräsident bestätigen. Für die Parteien heißt das Tempo machen, auch für einen kurzen Wahlkampf. Und in Brandenburg laufen ja nebenbei auch noch Koalitionsverhandlungen. Ein Stimmungsbild von Nico Hecht aus der RBB 24 Landespolitik.
Da muss nun viel kurzfristig erledigt werden. Eine ganze Aufgabenliste zählt Brandenburgs SPD-Generalsekretär David Kolesnik da auf. Für die Wahlkreise müssten Kandidaten bestimmt werden. Für die Landesliste braucht es einen Parteitag. Und natürlich müsse auch noch die Kampagne überlegt und organisiert werden.
Dann geht es natürlich auch ans ganz Konkrete. Die Plakate und die ganzen Geschichten müssen natürlich auch vorbereitet werden. Wir haben in Brandenburg ja die Situation, dass 2 Monate vom Wahltag plakatiert werden darf. Da wäre der Plakatierstart jetzt am 23. Dezember.
Das würden die Parteien aber sicher alle aufs nächste Jahr verschieben, glaubt Kolesnik. Berichten, dass es Zweifel in der SPD gebe, dass Kanzler Olaf Scholz wieder als Spitzenkandidat nominiert würde, widerspricht der Brandenburger Generalsekretär deutlich. Die SPD gehe mit Scholz ins Rennen. Der hatte bereits angekündigt, wieder im Potsdamer Wahlkreis antreten zu wollen. Nun wohl einen Monat früher, als er selber zuerst vorgeschlagen hatte. Für Brandenburgs CDU-Vorsitzenden Jan Redmann ein Erfolg seiner Partei. Bei der Landtagswahl noch so schlecht abgeschnitten wie noch nie, sieht sich Redmann bei der Bundestagswahl aber gerade in Brandenburg gegenüber der SPD im Vorteil. Denn die hätte seit Monaten die Ampelregierung samt Bundes-SPD kritisiert. In Migrationsfragen, bei den Bauernprotesten zuletzt beim Thema Raketenstationierung.
Wenn man das ernst nimmt, was in den vergangenen Monaten von der SPD Brandenburg geäußert wurde, wenn man Dietmar Woidke ernst nimmt, dann kann er niemanden dazu raten, in Brandenburg SPD zu wählen, weil dann am Ende dabei eine Bundespolitik rauskommt, von der er sich selber seit vielen Monaten aufs Schärfste distanziert.
Die AfD hätte gerne bei den aktuellen Umfragewerten so früh wie möglich gewählt, bestätigt der Landtagsabgeordnete Dennis Holoch.
Wir liegen aktuell bei 19,5% und holen hoffentlich die 22% zur Bundestagswahl und werden dann ganz klar unsere Duftmarken im nächsten Bundestag setzen.
Einzig BSW-Chef Robert Krumbach gibt zu, dass der neue Termin auch eine ganz schöne Herausforderung ist, gerade für seine noch so junge und personalschwache Partei, die ja möglicherweise auch noch einen Parteitag in Brandenburg braucht, um einen Koalitionsvertrag zu bestätigen. Aber so Krumbach.
Ich weiß schon gar nicht, wie es ohne die vielen Herausforderungen tatsächlich weitergehen würde. Wir haben bis jetzt alles hingekriegt, wir werden auch alles weitere hinkriegen.
Das ist die Hoffnung von Brandenburgs BSW-Vorsitzendem Robert Krumbach im Beitrag von Nico Hecht. Obwohl SPD und BSW, wie gehört, in Brandenburg prinzipiell noch darüber verhandeln, ob sie zusammen eine Landesregierung bilden wollen, das erste gemeinsame Projekt wollen sie schon realisieren. Beide Seiten planen demnach, dass Eltern mit geringem Einkommen auch weiterhin nichts für Krippen- und Hortbetreuung ihrer Kinder zahlen müssen. Aus der rbb24 Landespolitik dazu Amelie Ernst.
Damit wollen SPD und BSW sicherstellen, dass eine bereits bestehende Regelung auch im nächsten Jahr fortgeführt wird. Eltern mit einem Jahreshaushaltseinkommen bis 35.000 Euro müssen damit weiterhin keine Kita- und Hortbeiträge zahlen. Bis zu einem Einkommen von 55.000 Euro werden die Beiträge außerdem reduziert. Bisher war die erweiterte Beitragsfreiheit im Bereich Krippe und Hort aus dem Brandenburg-Paket finanziert worden und bis zum Jahresende befristet. Die Einigung sei ein wichtiges Signal an die Eltern und die Träger der Einrichtungen, so BSW-Landes- und Fraktionschef Robert Krumbach. SPD-Fraktionschef Daniel Keller äußerte sich ebenfalls zufrieden, auch mit Blick auf die noch laufenden Koalitionsverhandlungen.
Insgesamt müssen wir natürlich die Koalitionsverhandlungen abwarten, aber es zeigt, dass wir einen gemeinsamen Geist auch hier haben, nämlich Familien zu entlasten. Und vor allem wollen wir nicht, dass ab 1. Januar die Gemeinden oder auch die Träger der Kindertagesstätten wieder teurere Bescheide ausstellen müssen. Dementsprechend ist es notwendig, dass wir das schon jetzt auf den Weg bringen in einem parlamentarischen Verfahren mit einer Sondersitzung. Und ja, es zeigt, dass wir auch gemeinsam bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Etwa 30 Millionen Euro pro Jahr werde das Vorhaben kosten, so Keller. Insgesamt würden damit die Familien von etwa 150.000 Brandenburger Kindern entlastet. SPD und BSW wollen die verlängerte Beitragsfreiheit noch im Dezember im Landtag zur Abstimmung stellen.
Informationen waren das von Amelie Ernst. Eine große Party für die Fans von American Football hat es am Wochenende in München gegeben. Dort sind zwei Teams der US-Profiliga NFL zu einem Punktspiel aufeinander getroffen. Derlei Partien könnten demnächst auch im Berliner Olympiastadion stattfinden. Das hat Innensenatorin Spranger am Dienstag bekannt gegeben. Unsere landespolitische Reporterin Ann-Christine Stenten berichtet.
Berlin bewirbt sich für mindestens drei Spiele zwischen 2025 und 2029. Für Berlin wäre es bei erfolgreicher Bewerbung ein Investment in zweistelliger Millionenhöhe. Der Senat müsste mindestens 11,5 Millionen Euro ausgeben. Die Innensenatorin begründete die Entscheidung mit der guten Wertschöpfung, die in München und Frankfurt erzielt wurde. In beiden Städten haben in den vergangenen Jahren bereits zwei NFL-Spiele stattgefunden. Für NFL-Spiele im Berliner Olympiastadion müsste jedoch die Rasenfläche um 8 Meter erweitert werden. Auch die Umkleiden der Spieler müssten umgebaut werden. Der Senat will das finanzieren. Die Entscheidung, ob die US-Profiliga des American Football tatsächlich teilweise nach Berlin geht, steht allerdings noch aus. NFL-Liga-Chef Roger Goodell hat sich aber am Sonntag offen für die Pläne gezeigt.
An Christine Schenten war das über mögliche Spiele der NFL im Berliner Olympiastadion. Es war der Übergang von Ausgrenzung hin zu systematischer Verfolgung und Ermordung. Am 9. November 1938 marodieren auch in Berlin Horden der nationalsozialistischen SA durch die Straßen, zerstören, plündern Geschäfte jüdischer Inhaber, brennen Synagogen nieder. Viele Menschen sterben. Zum Gedenken an die jüdischen Opfer wurden heute an der jüdischen Gemeinde zu Berlin wieder ihre Namen verlesen, auch unter Beteiligung von Berliner Schülerinnen und Schülern.
Zilonka Geibusch, Zilonka Mordke, Zweimal Wildheim-Mine.
55.696 von den Nazis ermordete Berliner Jüdinnen und Juden stehen in dem vielgelesenen alten Gedenkbuch. So viele, dass ein Tag niemals reicht, um alle Opfer zu nennen, erklärt die Lehrerin einer 7. Klasse, die sich hier heute zum ersten Mal beteiligt.
Die Namen stehen alle alphabetisch in den Büchern und werden durchgehend gelesen. Man wird auch nicht in den 24 Stunden fertig, sondern nächstes Jahr lesen wir einfach an der Stelle weiter, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Und das braucht mehrere Jahre, einige Jahre, bis man mit allen Namen durch ist.
Die Lehrerin und ihre Schüler gehen auf eine jüdische Berliner Schule. Den Mädchen und Jungen geht in diesem Moment vor allem Trauer und Traurigkeit durchs Herz und die Gedanken, sagen sie einstimmig.
Weil wir wollen an unseren Glauben und an unsere Menschen denken, die gestorben sind und die noch am Leben sind. An der Vergangenheit müssen wir uns auch immer erinnern.
Also weil die Opfer dürfen natürlich nicht vergessen werden, damit sowas nicht noch einmal passiert.
Trotzdem gehört Antisemitismus zu ihrem Alltag, berichten die Jungs, der eine 12, der andere 13 Jahre alt.
Also auf jeden Fall, auf meiner alten Schule zum Beispiel, die war keine jüdische Schule, da wurden ich und meine Freunde, die sind auch jüdisch, auch oft diskriminiert dafür, dass wir jüdisch sind. Uns wurde oft so gesagt, irgendwie sowas wie, ich wünschte Hitler, der hätte dich vergast, du dummer Jude.
Also ich war auch in seiner Schule und es war okay, ich habe nur Angst draußen. Deswegen bin ich auch immer mit meinem Vater oder mit einer Gruppe von Freunden. In der Schule hatte ich auch ein bisschen Angst, wo es angefangen hat, weil wir hatten sehr viele Palästinenser, die scheiß Juden gesagt haben und ja.
Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem eskalierten Nahostkonflikt habe die Judenfeindlichkeit nochmal zugenommen, sagte der Sprecher der jüdischen Gemeinde zu Berlin dem rbb24 Inforadio. Man freue sich aber auch über Unterstützung und Solidarität. Bitte mehr davon, sagen diese beiden jungen jüdischen Berliner.
In sozialen Medien werden oft Juden beschimpft und sowas und ich wünsche mir, dass sowas halt nicht mehr getan wird.
Also für mich ist einfach das Einzige, dass wir Frieden wieder haben, dass wir keine Angst mehr haben und mehr Wünsche habe ich halt nicht.
Stimmen anlässlich des Gedenkens an die November-Pogrome vor 86 Jahren. Der Beitrag war von Annette Miersch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Kinder- und Jugendhilfeträger in Mitte schlagen Alarm. Sparzwänge des Berliner Senats könnten Netzwerke für Kinder und Jugendliche vor das Aus stellen. Auch eine Grundschule im Wedding ist bedroht. Die Schulstation, ein Platz, an dem Sozialpädagogen Kindern mit Problemen helfen, und zwar bevor diese auffällig werden. Schulsozialpädagogin Caroline Krogel ist zutiefst enttäuscht von der Politik.
Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, um ein Zeichen zu setzen, wir machen hier auch was für euch, für unsere Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Wir sorgen dafür, dass ihr einen Schutzraum habt, dass ihr mit Menschen in Kontakt kommt, die euch helfen können. Und wenn man darüber überhaupt diskutieren muss, dass das es nicht mehr gibt, dann verstehe ich die Worte davor dann nicht. Also es ist eigentlich, macht mich bestürzt und finde ich auch traurig, dass man so eine Kampagne überhaupt ins Leben rufen muss für Dinge, die doch völlig klar sind.
Gegen die Sparmaßnahmen des Senats formiert sich nun ein Protestbündnis mit Namen Hashtag unkürzbar. In einem offenen Brief wenden sich Träger und das Bündnis an die Öffentlichkeit. Auch beim SOS Kinderdorf in Moabit protestiert man dagegen, dass viele Projekte der freien Kinder-, Jugend- und Familienhilfe kurz vor dem Jahresende völlig in der Luft hängen. Auch das Familienzentrum hier mit Beratungsangeboten, mit offenen Räumen für Kinder, könnte bald ohne Mittel der Stadt dastehen. Gerade viele benachteiligte Familien wären abgehängt, sagt Anne Luther vom SOS Kinderdorf Berlin.
Wir laufen sehenden Auges in die Katastrophe. Wir nehmen präventive Angebote weg. Und wenn wir die wegnehmen, dann stehen wir am Ende da, wie beim Jugendgewaltgipfel, und überlegen, was wir jetzt interventiv machen können. Dann löschen wir am Ende nur noch Feuer und begegnen nur noch Krisen und Katastrophen und haben überhaupt keine zuverlässige Struktur für die präventiven Angebote.
Die zuständige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie teilt auf Anfrage des RBB schriftlich mit, man befände sich derzeit in den laufenden Haushaltsverhandlungen, weshalb die Verwaltung zu den vom RBB angesprochenen Fragen zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben könne. Man verstehe jedoch die Sorgen der Träger und nehme die Situation sehr ernst. Heißt also für die betroffenen Einrichtungen im Klartext: weiter zittern. Viele Jugendliche könnten von den Kürzungen betroffen sein. Alex und Marit zum Beispiel, die seit Jahren eine Heimat im queeren Jugendzentrum Queerdom in Mitte gefunden haben, dem ebenfalls jetzt das ausdroht.
Ich bin schon super lange im Queerdom. Ich komme seit 5 Jahren hin. Und dadurch ist es wie mein zweites Zuhause schon geworden, in dem ich einfach ich sein kann und mich nicht verstellen muss.
Wir haben Angst davor, diesen Raum zu verlieren. Diese Angst hatten wir auch schon mal Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres. Und das macht uns sehr wütend, dass wir jetzt schon wieder mit dieser Angst leben müssen.
Was droht zu verschwinden, ist ein ganzes Netzwerk von niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und Jugendliche, die zusätzliche Unterstützung im Leben dringend benötigen. Anne Luther vom SOS Kinderdorf Berlin.
Wenn wir denen die Angebote nehmen, dann nehmen wir uns allen auch die Zukunft und die Kosten sind am Ende höher und die tragen wir alle, die trägt die gesamte Gesellschaft hier.
Morgen Mittag wollen nicht nur die Mitglieder des Bündnisses Hashtag unkürzbar vor dem Abgeordnetenhaus für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen demonstrieren.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.